der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 765. Heute mit euren Fragen, unseren Antworten. What the FAQ? Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist mal wieder der Kai. Wunderschönen guten Tag, der Kai.
Hallo.
Ja, es ist mal wieder Fragenstunde und wir nehmen den Podcast hier an Vatertag auf, also das passt auch wunderbar, auch wenn der Christian Cage nicht dabei ist. Wir steigen ein. Ihr wisst, Fragen könnt ihr jederzeit einschicken auf dem Discord unter dem Hashtag AskHeadlock oder ihr schickt uns eine Mail an fragen@headlock.de oder kontaktiert uns zum Beispiel auf Instagram, das geht beispielsweise auch. Also da sind wir überall vertreten oder postet auch bei YouTube einfach einen Kommentar. Da freuen wir uns eh drüber, weil das sorgt dann auch dafür, dass wir bei YouTube ein bisschen besser gesehen werden. Auf jeden Fall haben wir wieder eine ganze Fülle an Fragen bekommen und da ist Discord auf jeden Fall auch so der Hauptanlaufpunkt. Aber wir haben auch einige Mails bekommen und da starte ich mal durch mit dem Frank the Tank. Der schreibt uns ja auch immer regelmäßig und er schreibt, wie seht ihr aktuell die Abgänge von The New Day und auch potenziell Asuka? Und wie groß ist der Umbruch innerhalb von Raw und SmackDown derzeit wirklich? Kommen da die Fans überhaupt noch mit, Kai?
Also, ich war auch schon verwundert, dass wir jetzt so größere Namen haben, die weggehen. Aber die Frage ist natürlich, wenn man jetzt sagt, okay, kommen die Fans da noch mit? Und man versucht ja jetzt ja schon links und rechts irgendwie auch neue Fans oder neue Ticketkäufer zu motivieren. New Day ist natürlich bei uns sehr verwurzelt. Oder sagen wir so, Mann, New Day, oder? Unsere Jungs, weißt du noch, Tag Team Division konnte absolut gar nichts. Aber wir hatten immerhin New Day gegen die Usos. Und das war ein Banger. Die Frage ist natürlich, wie präsent ist jetzt ein New Day bei aktuelleren Fans? Das ist also ein bisschen schwierig. Ich glaube, du merkst halt eher auch an solchen Abgängen, dass dann Leute, die das schon ein bisschen länger gucken, sich denken, ja, irgendwie schade, weil das waren mal Leute, die waren so groß und dann sind sie irgendwie so versandet. Also, klar, eine Asuka war jetzt auch noch präsent, aber eine Asuka war jetzt ja auch nicht mehr die Asuka, die mal irgendwann von NXT hochgekommen ist. Muss man ja auch ganz klar sagen. Ich habe eher dieses Gefühl bei mir, dass man so ein bisschen bewusst wird, ach guck mal, du hast eigentlich so krasse Namen im Roster und die nutzt du nicht.
Ja, also ich glaube, dass das natürlich wie immer, die Maschine läuft weiter, ne? Also das ist natürlich ein ganz, ganz großer Punkt erstmal dahinter. Aber man merkt eben auch, dass man hier auch einen Generationenwechsel jetzt zunehmend anstrebt, ne? Auch eine Asuka war ja schon über die 40 und die geht ja wohl auch so in Semi-Retirement, so wie man es jetzt mitbekommen hat, ne? Also da muss man sich halt eben auch fragen, wie lange kannst du den Stil noch fahren, den du da eben hast. Bei The New Day wiederum sehe ich es ein bisschen anders, weil da sind ja einfach Vertragsverhandlungen gescheitert. Da wurde aufs Geld geachtet, um es mal ganz blöd auszudrücken. Und da hat man sich halt nicht einigen können. Also von daher muss ich aber auch sagen, dass man aus The New Day zuletzt sehr, sehr, sehr wenig gemacht hat. Ich finde diesen Heel-Turn, den wir gehabt haben, der wäre Money gewesen.
Ja.
Der war so für 2 Wochen Money.
Ja,
und danach hat man es ja komplett fallen gelassen und hat es in meinen Augen auch komplett versaut. Und jetzt zuletzt auch mit Grayson Waller noch dabei und ich weiß nicht was. Das war halt Quatsch.
Ja, also das war auch, also das war wirklich ganz schlechtes Booking. Also du hattest was und wusstest gar nichts damit anzufangen.
Ja.
Und das ist halt das, wo man sagt, dieses Booking für Momente kann halt auch da zum Problem werden. Weil wenn du daraus dann irgendwie was machst, dann ist es ja ganz cool. Und auch dieser New Day Turn, der war ja überall. Also,
ja.
Also, das war auch so ein Ding, weil New Day schon wirklich lange dabei ist und auch dann teilweise Leute, die dann mal geguckt haben, dann wieder aufgehört haben zu schauen, ne? Das ist jetzt ja klar, wie es dann bei Leuten früher war, so, oh ja, Undertaker, den kenne ich ja. Ist es halt trotzdem auch für viele Leute, die jetzt vielleicht, weiß ich nicht, 15 bis 25 sind, ist so dieses New Day Usos, ja, das kenne ich.
Ja.
Ne? Und deswegen war das halt auch super präsent in verschiedenen Bubbles, dieser New Day Turn gegen Big E. Und du wusstest gar nicht, wohin damit. Du hast zwar einen großen Moment kreiert, aber hattest keinen weiteren Plan. Und so läuft das dann, wenn man nicht weiß, wohin mit seinen großen Momenten.
Ja, und zugleich hat es für mich auch gezeigt, dass Tag Team Wrestling für WWE keine Rolle spielt. Das ist nichts, wo die denken, damit verdienen wir Geld. Sondern das ist was, das kostet Geld, weil du musst nicht nur einen bezahlen, sondern gleich zwei. Und dann hat man wahrscheinlich versucht, hier Kofi und Xavier Woods im Preis zu drücken. Die haben gesagt, nee, machen wir nicht. Und was ich auch übrigens absolut verständlich finde, du musst deinen Preis kennen und beide haben da Potenzial. Die waren Top-Merch-Seller auch mit The New Day und auch mit Kofi Mania. Und ich glaube auch nach wie vor, dass man aus dem Xavier Woods noch mehr rausholen konnte, abseits davon, dass der auch gut für PR-Auftritte ist und solche Geschichten. Aber wie gesagt, für mich zeigt das halt eben auf der einen Seite natürlich diese Entwicklung, die da bei TKO einhergeht, und auf der anderen Seite aber eben auch dieses kreative Ding. Zum einen, du weißt nicht, was du mit den Leuten anfangen sollst, und zum anderen Tag Team Wrestling. Sehen wir jetzt auch mit DIY, was hat man DIY gemacht? Was hat man mit den Machine Guns gemacht? Also Tag Team Wrestling bei WWE ist halt, genau.
Mit den Creeds.
Ja, ja, also. Hallo, los Creedos.
Ja, also das war, aber wie war es nochmal genau? Also, weil der Vertrag von New Day ist ja noch nicht ausgelaufen. Das war ja doch so eine Gehaltsanpassung im laufenden Vertrag eigentlich, ne?
So habe ich es auch verstanden, ja.
Wo ich mir auch denke, das zeigt auch wieder dieses geisteskrank coole System des Independent Contractors. Und dachte, stell dir mal vor, jetzt, ich sitze irgendwo, klipper da meine Excel-Tabelle, mein Chef kommt zu mir und sagt so, übrigens, mach mal für 1000 weniger. Und dann ist es so, entweder du nimmst es an, oder verpiss dich. Also so.
Also aus meiner Zeit als Selbstständiger kann ich dir sagen, sowas passiert. Dann wird halt eben einfach gesagt, wir haben jetzt nicht mehr das Budget, und das ist ja der Gag bei TKO, ist das Budget halt da, das steht überall schwarz auf weiß, und dann kommt trotzdem jemand zu dir und sagt, nee, also wir finden, du bist das Geld gerade nicht wert, und deswegen verdienst du jetzt weniger, weil wir den Fokus woanders hinlegen. Jetzt kannst du dir überlegen, gehst du oder bleibst du zu niedrigeren Bezügen, und das ist halt schon, ich habe schon mal gesagt, ich finde das ziemlich widerlich insgesamt. Aber
also ich finde es halt krass, weil du hast ja Vertragsverhandlungen, also stell dir mal vor, wie einfach die Welt des Fußballs wäre, wenn das da auch so funktionieren würde. So, ja, wir geben jetzt einfach einen 5-Jahres-Vertrag und dann halten wir den, und wir haben einfach komplette Macht, und wenn der Scheiße spielt, sagen wir so, ja, entweder nimmst du weniger Geld oder du bist weg. Ja. Also das ist so ein kaputtes System, ich finde das immer wieder verrückt. Klar, haben wir schon tausendmal drüber gesprochen, aber wenn man einfach so merkt, weißt du, du denkst dir, oh, ich habe einen 4-Jahres-Vertrag unterschrieben, ich bin jetzt erstmal set, ich bin erstmal gut. Ne? Und nach 2 Jahren ist so, ja, so, geh einfach bitte. Tschüss. Ja. Ich find das irre.
Ja, ja, eben. Also von daher, aber ja, die hinterlassen natürlich eine Lücke auf eine gewisse Art und Weise. Ne? Waren sie jetzt die Main-Player? Nee, hätte man aus denen aber noch mehr machen können, auf jeden Fall. Und ich glaube nach wie vor, dass auch gerade so erfahrene Leute und dann auch wirklich Leute, die recht beliebt im Roster gewesen sind, dass die eine Lücke hinterlassen, auch moralisch und persönlich für die Leute, die einfach da noch im Roster sind. Und es ist auch ein beschissenes Zeichen an alle anderen, die im Roster da sind. Das darf man auch nicht vergessen. Und dieses Thema mit dem Umbruch, so ja, also wir sehen es gerade bei NXT, wo ich muss ganz ehrlich sagen, also da komme ich selbst nur noch sehr schwerlich hinterher, was das angeht. Ne? Also da du schaust jede Woche und auf einmal hast du das Programm auf links gekrempelt. Bei Raw und SmackDown ist es nicht ganz so krass, aber es braucht schon seine Zeit. Ich finde, mit Obafemi macht man es gerade sehr gut, wie man den präsentiert. Da hat man auch sehr schnell eine Connection so aufgebaut. Aber ansonsten ist es halt eben schon ein Problem, oder?
Ja, also über Femi haben wir noch eine Frage zu, da reden wir gleich drüber, wie man es macht. Und also bei NXT finde ich es gar nicht so verkehrt, wenn du jetzt da wirklich bei NXT diesen krassen Umbruch hast. Das ist okay, klar, die haben natürlich euren TV-Deal. Aber das ist ja immer noch die Development-Brand. Klar, auch nicht mehr so in dem Sinne, wie es mal war, aber da finde ich es noch okay, dass du einfach sagst, wir schmeißen jetzt neue Namen rein und das wächst dann irgendwie. Im Main-Roster hast du ja gar nicht diesen krassen Umbruch. Also eigentlich hast du ja jetzt diese klassischen Call-Ups, die du jedes Jahr um die Zeit hast. Ne? Also in jedes Roster kommen 3, 4 neue Leute und die schwimmen jetzt erstmal so mit. Also ja, da wird im Hintergrund aufgeräumt, finde ich auch weiterhin in dem Sinne nicht so gut. Nur ich sehe jetzt in den Hauptweeklies bei Raw und SmackDown noch nicht so diesen riesigen Umbruch, wenn ich ehrlich bin, weil man hat jetzt ja nicht New Day aus dem laufenden Produkt rausgenommen oder sowas.
Nee, das hat man mit Aleister Black gemacht zum Beispiel. Ja, ja, also was, glaube ich, ganz wichtig ist, du hast noch immer die tragenden Säulen, die siehst du halt immer noch. Ne? Die sind halt eben da. Man hat nicht den kompletten Main Event ausgetauscht, wie wir es ja wirklich bei NXT gesehen haben, wo alle außer dem Champion auf einmal weg sind, so mehr oder weniger. Ne? Und du auf einmal sagen musst, ach übrigens, hier sind neue Contender, die sich gerade in die Schlange stellen. Nee, so krass ist es nicht. Aber es ist natürlich für alte Fans immer wieder schwierig, da quasi diesen Übergang zu schaffen. Und ich kann es auch total verstehen, dass man gerade sagt, boah, mir fehlt da was, ich finde die Politik nicht gut, ich finde das nicht gut, ich fand WrestleMania nicht gut. Und das merken wir ja auch gerade. Also da ist so die Stimmung ist gerade sehr, sehr, sehr verhalten. Und damit leite ich über zur nächsten Frage, nämlich, tun sich Nick Khan, Mark Shapiro und die anderen Verantwortlichen überhaupt einen Gefallen damit, wenn sie sich in Interviews bestimmten Punkten stellen, wie etwa der Kritik an den Ticketpreisen, den möglichen Wegbrechen der alten Fanbase und so weiter. Gerade in der heutigen Social-Media-Zeit bringen diese Interviews doch in erster Linie negative Schlagzeilen hervor.
Ja, sehe ich auch so. Also weil, du siehst ja auch diese Clips, die gehen dann immer sofort rum. Ist ja sofort, oh, das ist ja ein Magazin, weil das hat XY, Nick Khan, Herr Shapiro haben ja irgendwo was gesagt, da müssen wir im Magazin drüber sprechen. Also das bekommt ihr von uns auch immer sofort mit. Ich glaube, wir sind jetzt einfach bei WWE halt durch diesen TKO-Deal nochmal mehr in diesem Business-Call-Unternehmen angekommen. Also das sind dann einfach diese Business-Calls, da wird sich dann geäußert, das ist dann, yo, hier Aktien, wie läuft das, dies, das, was gibt's für Strategien. Das hatten wir natürlich damals zu einem gewissen Umfang auch schon bei WWE, weil das war ja auch ein Aktienunternehmen, ne? Nur jetzt ist es wirklich, das Produkt ist egal. Wir sind dieses börsennotierte Unternehmen. Wir machen Gewinne. Und wenn halt gefragt wird, wie wir Gewinne erreichen, dann antworten wir darauf. Und das ist halt, glaube ich, für die kein emotionales Thema, so wie für uns, die das dann sofort aufgreifen, sondern das sind Zahlen, Daten, Fakten. So machen wir das. Fertig. Ja,
und im gleichen Atemzug muss man halt eben sagen, dass es da verschiedene Positionen gibt, ne? Wenn die, ja, die Fans finden das dann vielleicht blöd, die Aktionäre freut's aber auf der anderen Seite. Wenn man sagt, ja, wir versuchen noch mehr zu optimieren und wir versuchen noch mehr aus den Möglichkeiten herauszuholen. Also, wie du schon gesagt hast, ne, wir haben hier verschiedene Schwerpunkte und verschiedene Sichtweisen. Und natürlich müssen die sich auch gewissen Fragen stellen. Die können dem ja nicht allen ausweichen, weil das wäre genauso eine negative Schlagzeile. Und müssen die sich melden? Ja, klar müssen die sich melden. Das ist ja sogar Pflicht als Aktienunternehmen, dass du da nicht nur die Zahlen offenlegst. Dazu gehört eben auch, dass du hier und da Rede und Antwort stehst. Ansonsten ja, verlieren auch die Aktionäre das Vertrauen in dein Unternehmen. Und das gehört dann eben auch dazu. Also von daher, ich sehe hier eher tatsächlich den Punkt, den du schon angesprochen hast, dass man da weniger auf die Fanbase setzt, weil von der Fanbase, die solche Sachen liest und das auch bewusst wahrnimmt, bis hin zu der Fanbase, die in der Halle ist und die richtig Geld dafür ausgeben, gibt es auch einen heiden Unterschied. Das haben wir auch schon mal gesagt. Also von daher ist das ein wenig schwierig. Und dann, ich packe hier gleich noch eine andere Frage mit rein, die von Thomas dem Zweiten, der hat hier gefragt, hat die oberste Riege an Wrestling liegen den Fokus zu weit vom Wrestling zu sehr auf Umsatzsteigerung gewechselt? Sprich, zu viel Werbung, zu viele kostenpflichtige TV- und Streaming-Angebote, zu viele Pay-Per-Views, PLEs pro Jahr, deutlich mehr Vermarktung und Merchandise-Produkte.
Ich glaube, wir sind jetzt da angekommen, wo es eigentlich schon immer hingegangen ist. Also, oder wo es immer hingehen sollte. Nur, da wurde vielleicht zu einem gewissen Punkt mehr eine Hand drauf gehalten, ne, weil, also ich glaube halt schon, um gar nicht um das gut zu reden, weil der ist halt schon ein Arschloch, aber ich glaube halt, ein Vince McMahon hatte da nochmal anders seine Hand drauf und hatte so gewisse Prinzipien, was hieß ja auch so dieses, auf die Ringmatte kommt keine Werbung. Ne? Das ist ja so eine Sache, die mal rumgegangen ist. Nur, jetzt sind wir eben davon weg und jetzt kommen wir bei dieser klassischen Super Bowlisierung an. Ne? Guck dir die NBA an, guck dir die NFL an, da sind wir jetzt eben. Also jede Unterbrechung kann mit Werbung gefüllt werden. Da kommen wir hin. Also das ist die Welt, in der wir leben, die super scheiße ist und super nervig ist, muss man einfach sagen. Dieses, was halt wie, also irgendeine coole App kommt raus oder irgendein cooles Produkt. Du nutzt das und sagst, ah, ist ja richtig gut. Die schreiben ganz lange rote Zahlen und dann wird alles mit Werbung vollgeballert und ist so dieses, ja, hier mach doch ein Abo, mach doch dies, mach doch jenes. Bis es dann halt kacke wird. Ne? Das war bei allen Sachen so. Und das kriegen wir jetzt halt auch. Und es geht halt dann auch entsprechend beim Wrestling nicht mehr um das Wrestling, sondern es geht um das Produkt. Und es ist egal, ob die da jetzt im Ring catchen, ob die, weiß ich nicht, Handstand machen oder ob die irgendwie Autorennen fahren. Wir sind halt da angekommen. Und das siehst du ja, also das siehst du ja auch bei uns in Deutschland, guck dir die Bundesliga an, da wird auch immer links und rechts mehr vermarktet, da wurde auch geguckt, wie kann man was rausholen, guck dir die FIFA-WM an mit ihren Ticketsystemen, mit ihren Ticketpreisen, mit, wir können nochmal gucken, dass wir irgendwie nochmal 2-3 Spiele mehr reinquetschen, weil es gibt mehr Geld. Das ist die Welt, in der wir leben. Leider.
Ja, es hat sich halt eben gewandelt, ne? Eigentlich weg von dem klassischen Promoten von Veranstaltungen, sondern eben eigentlich im Verkauf von Medienrechten und von eben Marken eigentlich, ne? Man möchte Marken kreieren, man möchte Marken möglichst stark präsentieren und verkaufen, man möchte möglichst viel auf den entsprechenden Plattformen präsent sein, um eben gesehen zu werden. Man möchte auch entsprechend viel Content liefern, um den eben zu verkaufen und das eben möglichst weltweit. Und das ist dann eben das Schöne am Internet, dass das natürlich dann auch geht. Und ich bin ganz ehrlich, ich vermisse das WWE Network, ganz ehrlich. Da haben wir uns auch hier schon ein bisschen den Kopf zerbrochen, wie wir bestimmte Formate weiterführen. Und ich finde es aber vielleicht auch gut, dass wir zum Beispiel sowas haben wie MyAEW, was in meinen Augen sehr, sehr gut funktioniert. Abgesehen von der Tatsache, dass man da immer nur mit einem Gerät gleichzeitig schauen kann. Das finde ich sehr blöd. Ja, aber ich sehe es halt eben auch so. Das ist die ganz klare Entwicklung. Man ist weg von dem Promoten von Wrestling gegangen hin zu einem Medienunternehmen. Und das machen eben gerade die Unternehmen, wenn wir die beiden Großen sehen, WWE und AEW, machen das halt eben immer stärker. Bei AEW liegt der Fokus natürlich noch stärker auf Wrestling. Bei WWE geht es eher um Marke, Lifestyle, Event, Hype irgendwo. Ne? Das ja. wissen wir aber auch. Das war aber schon immer so, muss man da an der Stelle sagen. Nur jetzt nochmal viel, viel stärker und man kommuniziert ja auch viel, viel offener, was das angeht. Und da leite ich dann auch wieder über zur nächsten Frage, Kai, nämlich, was sind eure Erwartungen an das John Cena Classic? Das wurde ja bei Backlash angekündigt und es gab jetzt auch im Nachgang noch so die Meldung, ja, man hat da noch nicht so 100% einen Plan für, wie das ablaufen wird. Wir wissen nicht, wird es ein Turnier werden? Werden es Einzelmatches werden? Wir wissen, dass wir Superstars von WWE und NXT bekommen werden, die da gegeneinander catchen werden. Wir wissen die Einflussnahme von den Fans, die quasi am Ende den Sieger, den Champion küren dürfen. Und es gab da auch einiges an Kritik. Wir haben ja gesagt, wir finden das interessant und wir warten erstmal ab. Ich habe aber auch von vielen gehört, die gesagt haben, das führt ja so das ganze Konzept komplett ad absurdum, dass du quasi hier den Fans das Steuerrad in die Hand gibst, ne? Im Idealfall, wenn man das dann wirklich so macht, wie es angekündigt worden ist. Was haben denn dann noch Siege und Niederlagen für eine Bedeutung? Und was hat dann Kayfabe überhaupt noch für eine Bedeutung, Kai? Wie hast du das jetzt wahrgenommen, jetzt auch so mit so ein paar Tagen Abstand?
Also auch da nur meine Meinung, ne? Wer sich jetzt in 2026 noch sonderlich Sorgen macht, um was hat Kayfabe für eine Bedeutung, ey, ich würde ein bisschen meine Prioritäten checken, weil guck mal links und rechts. Also so, Kayfabe ist seit 3-4 Jahren tot. Ne? Also so,
länger, ja.
Also, komm in nicht mit Kayfabe, wenn wir heißen so, ja, Roman Reigns, Tribal Chief und CM Punk, die hassen sich. Und dann, hey, guck mal, witzig, Z-Bros, oder? Also, worüber reden wir? Ne? Also, während der Undertaker Podcasts macht mit seiner Frau. Also, Leute, ja, wir alle finden es immer noch ganz cool, wenn MJF auf irgendwelchen Cons ein Arschloch ist zu läuten, weil das immer noch so das letzte Fitzelchen Kayfabe ist, was wir haben. Aber es gibt's nicht mehr in dem Sinne. Und ich finde die Idee ganz interessant und ganz spaßig, gerade mit diesem Fanvote. Mein Problem ist eher, ich sehe, dass dieser Fanvote zu 1000% gerickt sein wird. Also das ist mein Ding, das wird nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass es ernsthaft der Fanvote ist. Also entweder dann machst du es einmal und dann merkst du, irgendwie, da gewinnt ja gar nicht der, den wir wollen und danach machst du immer noch Fanvotes, aber keine richtigen mehr. Oder was ja auch so eine Befürchtung ist, dass man sagt, ja, guck mal, Fanvotes, aber nur für Club-WWE-Mitglieder, weil nur die dürfen abstimmen.
Das wäre richtig hinter...
Was ich mir auch vorstellen kann, weil siehe unser Gespräch die letzten 15 Minuten, ein Thema TKO und sowas alles.
Ja.
Aber ansonsten finde ich es eigentlich ganz witzig, weil ich glaube, wenn ich mir jetzt so das Konzept vorstelle, wie es in einer perfekten Welt funktioniert, sagen wir, du hast 5 Matches, ne? Du hast ein Tag-Team-Match, hast ein Frauen-Match, hast dann, weiß ich nicht, irgendwie noch ein 4-Way und ein Singles-Match, irgendwie so ein Kram. Und jetzt stell dir mal vor, da wäre jetzt so ein Oberfemi drin gewesen, ein Javon Evans wäre da drin gewesen, so spektakuläre Sachen. Von mir aus auch hier, wie heißt der? Ich habe sogar seinen Namen vergessen. Der neue Typ von NXT, der alle mal Piledrivert.
Mason Rook?
Ja, genau. Früher gepiledrivert hat. Ich glaube, wenn du so Leute drin, dann hast du so dieses, so ein bisschen wie wir das mal bei Karat haben, wenn ich Leute nicht kenne. So diese, an dem ersten Tag, wo ich so bin, hey, das ist ja voll cool, das macht dir irgendwie Bock und dann wächst so jemand bei dir, den du vorher noch gar nicht kanntest. Und sollte da jemand überzeugen und dann der John Cena Classic Champion werden, was ja im Endeffekt auch komplett egal ist, dieser Welt. Das ist ja nur einfach, hier ist deine Urkunde, dass du das Ding gewonnen hast, das war's. Nächstes Jahr gibt's einen neuen, ne? Also ich sehe da nichts Negatives dran. Sollte es so funktionieren, wie wir uns das jetzt denken. Weil dann hast du doch ein spaßiges Event. Leute können so mit Performance überzeugen und Charisma. Das ist doch gut, oder?
Ja, ich bin halt auch gespannt, wie man es umsetzen wird. Ne? Wird das im weiteren Verlauf noch eine Bedeutung haben in den Weeklies? Wie wird das präsentiert? Diese Sache mit dem quasi mit dem Überstimmen der Fans des eigentlichen Geschehens, ja, also da kann ich diesen Kritikpunkt kann ich halt schon nachvollziehen, weil es eben einfach, ja, ich weiß nicht, da sind wir halt irgendwie so beim noch nicht mal beim Synchrontanzen, weil auch da gibt's ja feste Regeln, wer am Ende gewinnt, und da sagen nicht die Fans, oh, die hat aber das schönere Kleid angehabt oder sonst irgendwas, ne? Ich bin da noch wirklich sehr hin und her gerissen und ich glaube, es steht und fällt sehr viel, was so die Präsentation angeht. Den Punkt Kayfabe bin ich komplett bei dir. Ich finde, Kayfabe ist tot. Wir sehen es an Serien wie Unreal, wir sehen es an den Punkten, wie teilweise die Wrestler mit den Fans umgehen, und da meine ich jetzt nicht MJF, sondern ich meine dann halt eben die quasi
CM Punk.
die dann in der einen, also im TV quasi eine Rolle schlüpfen, aber dann, wenn sie eben raus sind, ihre normale Persönlichkeit eben an den Tag legen. Was ich vollkommen okay finde, weil wir sind nicht mehr im Jahr 1980, wo ein, keine Ahnung, ein Big Boss Man sich die Hand im Kofferraum einklemmt und dann aber nicht reagieren darf, weil er eben der böse Bodyguard ist, ne? Und sagt, it's Kayfabe, brother! Ne? Also, nein, aus der Zeit sind wir halt eben raus. Und da müssen wir mit leben. Da müssen wir mit leben. Das ist halt einfach so. Ich kann verstehen, dass man diese alte Zeit gerne wieder hätte. Auch diese vielleicht größere Ernsthaftigkeit, diese größere Illusion, die dabei ist. Kann ich total nachvollziehen. Aber sind wir eben nicht mehr. Und da haben wir uns auch nicht nur erst in den letzten Jahren dazu entwickelt, sondern das ging ja schon viel, viel früher so.
Ja.
Aber wie gesagt, ich bin gespannt, wie sie es auflösen werden, auch wie sie es veranstalten werden, ob wir ein Turnier bekommen werden, ob wir Einzelmatches bekommen werden. Bei Einzelmatches zum Beispiel fände ich es nicht so schlimm wie bei einem Turnier, weißt du? Also wenn du jetzt ein Turnier hast, so King of the Ring mäßig, ne? Und dann hast du am Ende das Finale und dann, mal ganz blöd gesagt, gewinnt dann im Main Event The Miz gegen, oder Ethan Page gegen Javon Evans im Main Event von mir aus, was keinen Sinn macht, weil Javon Evans nicht bei NXT mehr ist. Aber du weißt, was ich meine. Aber wir haben Babyface gegen den Heel. Und dann gewinnt der Heel. Und dann sagt das Publikum, nee, wir finden aber hier den anderen viel, viel besser. Und dann ist das auf einmal auf den Kopf gestellt. Und beide haben dann irgendwie so 5 Matches in Folge bestritten, weißt du?
Ich habe auch nie rausgehört, dass das ein Turnier sein soll, ne?
Nee, das ist ja,
wirst du ja selber nochmal ganz klar sagen, weil es klang einfach so, als wäre es ein Event wie das John Cena Retirement Event. Und dann einfach verschiedene Matches. Und dann sagt man am Ende des Tages, wen fand ich am geilsten?
Und damit könnte ich leben. Weißt du, damit könnte ich leben. Weil man dann sagt, ja, das war quasi die Performance, die beste Performance. Der hat mich irgendwie berührt, der hat mich erreicht oder was auch immer. Damit könnte ich dann leben. Das finde ich okay. Beim Turnier fände ich das problematisch, weil du damit den kompletten Turnierverlauf halt auf den Kopf stellen würdest. Dann ist einer der dominante Heel, gewinnt seine Seite des Brackets und der andere ist der emotionale Face, schlawinert sich irgendwie durch das gesamte Ding durch und am Ende sagst du, ja, nee, der eine war zwar besser, aber der andere hat halt mehr Herz bewiesen, deswegen gewinnt der. Das finde ich halt dann Quatsch. Aber bei so Einzelmatches kannst du halt eben sagen, ja, okay, der eine hat vielleicht besser performt oder was auch immer. Da könnte ich dann mit leben in der Erklärung. Ja, aber wie gesagt, ich habe jetzt diese Woche noch gelesen, dass man das quasi raushauen wollte als großes Announcement, aber eigentlich noch nicht so recht einen Plan dafür gehabt hat, wie es überhaupt stattfinden wird. Wir wissen auch noch kein Datum.
WWE, oder?
Ja, wir wissen gar nichts. Also quasi ist das der Jade Cargill-Auftritt beim Royal Rumble, so diese Ankündigung so ein bisschen. Der Flo hat hier noch bei Discord gefragt, ist das Langzeitbooking unter Triple H nicht kontraproduktiv, wenn man sich größere Matchups immer nur für die großen PLEs aufhebt und in der Zwischenzeit Wrestler an Momentum verlieren, wenn sie, wie zum Beispiel Obafemi, jetzt erstmal nur geparkt werden in einem unbedeutenden Spot?
Also, man kann nicht pauschal sagen, dass das Langzeitbooking kontraproduktiv ist, weil Langzeitbooking, jetzt Hot Take, ist für mich das beste Booking im Wrestling, weil Sachen Sinn und Verstand haben, also wie es in einer TV-Serie sein sollte. Deswegen Langzeitbooking, Daumen hoch. Problem ist eher dieses Booking von großem Event zu großem Event, weil wir nicht wissen, was wir machen möchten, oder beziehungsweise wir wissen, was wir machen möchten, aber wir möchten es erst in 4 Monaten machen. Und dass sich da keiner hinsetzt und sagt, okay, wie fülle ich diese 4 Monate gut? Also wir alle denken an die Geschichte rund um Bayley und Damage Control und Schieß mich tot. Dieser Turn, der irgendwann kommt und dann nicht kommt. Und du bist so, jetzt pull doch endlich den Trigger. Ich kann nicht mehr. So, dann ist es ja auch so, das baut ja auch irgendwann keine Spannung mehr auf. Ne, irgendwann ist es, Veer Mahan is coming to Raw. Und es ist einfach irgendwann nur noch ein Gag.
Ja.
Das ist ein bisschen das Problem. Also Langzeitbooking, super gut. Nur du musst halt auch, also das ist so ein bisschen dieses, nicht das Ziel ist nur das Ziel, sondern da ist wirklich auch der Weg ein bisschen das Ziel. Weil wenn du jetzt immer nur hast, das ist der krasse Moment, das ist der krasse Moment und da wollen wir hin, das ist ja auch schön und gut. Und das sind ja auch die Sachen, die im Kopf bleiben natürlich, ne? Nur du musst halt trotzdem auf dem Weg dahin ein bisschen mehr machen, als einfach nur auf Zeit zu spielen.
Ja.
Und das ist mir zu häufig das Problem. Weil es gibt ja dieses Zeitspiel und es gibt dieses klassische, ja, das ist jetzt so ein Übergangsgegner. Also dieses, ja, der verteidigt jetzt eben gegen Dolph Ziggler. Ne, wie wir es schon ganz oft hatten. Aber,
Kane.
Aber das muss ja nicht schlecht sein. Weil also auch die Fehde gegen Dolph Ziggler konnte ja Feuer haben. Nur das hatte sie halt zu häufig. Leider nicht. Weil du hast es ja auch nicht immer verkehrt gemacht. Zum Beispiel das Programm, was dann ein Cody Rhodes gegen Kevin Owens hatte, wo wir natürlich alle wussten, dass Cody Rhodes sein Belt nicht verliert an Kevin Owens. Das war trotzdem sehr gut.
Ja.
Das war eine sehr gute Fehde, die du genutzt hast, um zu sagen, ja, irgendwann kommt sowieso Cody gegen Roman. Aber es war einfach nicht nur so ein Rumgedümpel bis dahin, sondern da ist halt was passiert. Und ich finde, das schafft man zu selten. Und deswegen, weil du es so angesprochen hast, auch jetzt Thema Oberfemi, jetzt einfach nur zu sagen, ich mache jetzt jede Woche so eine Open Challenge, das kannst du machen, das kannst du für 2, 3, 4 Wochen machen, aber da muss was kommen. Und das ist gerade so ein bisschen mein Oberfemi-Problem, meine Angst.
Ja, vor allen Dingen, dass er dann sich jetzt gerade durch die Undercard quasi prügelt und ausgerechnet die armen Gassers da attackiert, jetzt zum Beispiel bei Raw, wo ich mir dachte so, ah, come on, die haben schon so ein schlechtes Standing, genug, ne, das reicht schon, ne, die sind doch schon tot eigentlich, die musst du jetzt auch noch durch die Gegend werfen, such dir auch bei jemandem auf Augenhöhe, das ist auch übrigens mein Problem, auch wenn es 2 sind, so, ne, da fand ich das mit Otis tatsächlich schon noch ein bisschen besser, weil das wenigstens der große Teil gewesen ist, aber,
ja.
Weiß ich halt nicht, ne, aber klar, man braucht erstmal Opfer, bevor man dann irgendwie jemand Großes reinschmeißt. Aber ansonsten sehe ich es genauso wie du. Man muss halt eben schauen, dass man dazwischen auch die großen Punkte setzt. Und das ist eine große Schwäche des Triple H Bookings auch der letzten Jahre gewesen, dass es sehr viele Baby Steps sind und dass sich dadurch zwar die großen Momente fühlen sich dann sehr oft groß an.
Ja.
Aber das dazwischen fühlt sich halt so an wie, boah, eigentlich passiert gar nichts, ne. Guck mal hier Judgment Day, ne. Wie lange haben wir jetzt gemunkelt, wann es kriselt im Judgment Day und dann, ich weiß gar nicht, gefühlt Jahre, ne, ja, bis dann irgendwas was passiert ist.
Das Problem ist da auch vielleicht, weil also Sachen haben ja nicht immer nur eine Ursache, aber was da auch, glaube ich, mit reinspielt, ist dieses Events verkaufen.
Mhm.
Weil geht die WWE nach Italien, ist der Selling Point, Leute, wir haben ein Premium Live Event in Italien. So, ihr kommt eh, ne? War bei Bash in Berlin nicht anders, wo wir auch meinten, safe kommt das CM Punk nicht mit. Warum denn? Das ist eh groß genug. Und dann war, okay, krass, CM Punk ist einfach dabei. Heftig. Und auch bei diesen Saturday Night's Main Events. So, das sind halt Sachen, die sind verkauft, die machst du, da musst du aber nichts mehr für verkaufen. Aber ein SummerSlam, wo du sagst, wir wollen hier 60.000 Leute ziehen, das machst du dann eben nicht mit Cody Rhodes gegen LA Knight. Doof gesagt. Und das ist so ein bisschen das Problem, weil die Seller werden sich dann gefühlt immer aufgehoben für die großen Events, wo du wirklich Tickets bewegen musst. Und die anderen sind halt so Selbstläufer, weil WWE ist in deiner Stadt auf einmal und die waren sonst nicht da. Deswegen verkaufen sich die Karten eh. Und das merkst du dem Produkt halt sehr an.
Ja. Daran anschließend auch die Frage natürlich von Flo, der noch gemeint hat hier, ja, und verbessert das nicht die Weeklies zwischen den Pay-Per-Views und diese Problematik, dass man quasi nur zu den großen Events wirklich die großen Duftzeichen setzt. Ja, das ist natürlich ganz klar ein Problem. Und das ist eben auch gerade die große Problematik derzeit vom WWE-Produkt, dass du gefühlt in den Weeklies zu wenig Punkte hast, die jetzt wirklich eine Bedeutung haben und wo du sagst, ach, guck mal, da ist jetzt was Krasses passiert, da muss ich einschalten. Das ist Must-See-TV. Vielleicht ja, hat sich da WWE auch so ein bisschen zu, vielleicht ist man sich da ein bisschen zu sicher,
ja,
was so die Position angeht. Man ist bei Netflix, man ist hier, man ist da. Geht bei dir gerade die Welt unter?
Jo.
Kai guckt gerade aus dem Fenster raus. aber ich glaube auch, dass das auch vielleicht so ein bisschen einher damit geht. Man hat keine direkte Konkurrenz. Man läuft da auf Netflix. Man fühlt sich da erstmal wohl. Und ich glaube, das ist eben auch, man kann sich da auch hier und da ein bisschen Zeit lassen, weil eigentlich man hat vorübergehend zumindest die Schäfchen im Trocknen.
Ja.
Ja, machen wir weiter hier. Und der Hockscher hat da auch noch gefragt, was haltet ihr persönlich von Pay-Per-Views, PLEs, die im Abstand von nur einer Woche aufeinander folgen, wie damals SummerSlam 2020 und Payback 2020? Bin ich ganz ehrlich, konnte ich mich nicht mehr daran erinnern, dass die so schnell aufeinander gefolgt sind. Aber wir haben es jetzt auch diesen Monat ja ganz extrem mit den ganzen Shows, ne? Mit
Clash also, in Italy. Wir haben 3 Events diesen Monat, ne?
Genau. Ne, Clash in Italy, also Backlash erstmal, das haben wir jetzt hinter uns. Nächste Woche haben wir Saturday Night's Main Event, Sonntag, am Samstag auf Sonntag und dann die Woche drauf haben wir den Clash in Italy, wozu wir auf jeden Fall übrigens auch ein Watch Together machen werden, kann ich jetzt schon mal sagen. Meller hat zugesagt. Und wenn ich bis dahin nichts anderes vorhabe, dann bin ich auf jeden Fall da auch mit am Start natürlich. Und die Review gibt's dann im Nachgang natürlich. Nein, also Clash in Italy könnt ihr euch schon mal anstreichen. Da werden wir dann gemeinsam wieder catchen gucken. Aber Kai, ich glaube, niemand ist glücklich damit, wenn du so schnell aufeinander folgend die Events hast, oder? Also ich kenne niemanden, der sagt, geil, kein Aufbau, wir bekommen irgendwie so das, was übrig ist, dann nochmal geboten. Wie siehst du das?
Ja, also gerade, ich habe ja schon häufiger gesagt, ich gucke halt Wrestling nicht wegen des Wrestlings, ne? Also ich guck's eigentlich, was passiert. Klar, ein geiles Match, immer schön, und gerade wenn dann auch die Story in ein Match transportiert wird, aber ich guck's ja für das Drama drumherum, ne?
Ja.
Für das, ja, warum hassen sich denn jetzt die Z-Bros, Punk und Roman? Das möchte ich ja sehen. Und das Match ist dann häufig Mittel zum Zweck. Und wenn ich einfach nur Matches habe ohne Bedeutung, dann kann ich mir auch irgendeine Smackdown aus 2015 angucken.
Ja, deswegen, also kein Fan, ganz klare Aussage hier, bin ich absolut gegen. Ich finde ja schon, dass man sehr oft, also ich finde so 6 Wochen zwischen 2 Shows wären halt schon gut. Ne? 4 bis 6 Wochen sollte es sein, damit man dazwischen neue Fäden aufbauen kann. Ne? Erste Weekly Start, dann langsame Eskalation und dann kurz vor der Show wirklich, dass es persönlich wird und dass du dann bei dem Pay-Per-View wirklich auch diesen ersten Blow-Off-Moment hast, von dem du dann profitieren kannst und wodurch die Zuschauer auch belohnt werden, weil man dann sagt, ach guck mal, ich bin jetzt die letzten Wochen hier mitgegangen, ich habe mich da emotional reinversetzen können und jetzt bekomme ich die erste Belohnung in Form von diesem großen Match, was auch im Idealfall anders ist als vielleicht, wenn die schon mal auf dem Weg aufeinander getroffen sind, als da.
Ja.
Das ist ja sowas, was ich zum Beispiel AEW so ein bisschen ankreide, dass man da viel zu oft die großen Matches in den Weeklies rausballert und dann fühlen sich die Pay-Per-Views sehr oft nicht mehr ganz so groß an, weil du halt schon das 20-Minuten-Match in Weeklies gesehen hast. Ne? Nur dann eben vielleicht auf einer größeren Bühne. Auf einer kleineren Bühne da, auf einer größeren Bühne da. So, deswegen, also da bin ich auch kein großer Freund von. Wir haben so viele so Pay-Per-View-Fragen diesmal bekommen. Der Falz Money hat ja auch per Discord gefragt, wie würdet ihr es finden, wenn man das King of the Ring Turnier über einen ganzen PLE austragen würde, wie in den 90ern?
Wenn wir eins gesehen haben, King of the Ring ist seit Jahren nur noch die goldene Ananas. Also ich finde auch, King of the Ring ist so ein Konzept, das kannst du einfach sterben lassen. Das ist halt immer noch so ein bisschen dieses so, yo, ich check natürlich auch, dass gerade so Leute so in deinem Alter, dass man damit nochmal andere Sachen verbindet natürlich. Ne, das hatte ja auch nochmal eine ganz andere Bedeutung auch zu einer gewissen Zeit. Da sind auch epische Momente kreiert worden. Aber ey, guck mal auf die letzten 10, 15 Jahre King of the Ring zurück. Das ist, da war es am ehesten noch mit King Barrett irgendwas und selbst das war nicht geil. Also von daher, ich glaube, King of the Ring ist so, das ist so ein Format, das kannst du sterben lassen, meiner Meinung nach.
Ich finde, du musst, das Problem am King of the Ring ist, du musst natürlich dann darum wirklich auch eine große Geschichte spinnen. Das hat gut funktioniert bei einem Bret Hart, weil du da in dem Turnier die Story erzählt hast. Das hat gut funktioniert bei einem Owen Hart, weil du dann den Nachgang gehabt hast und auch natürlich die Bruderfehde gehabt hast. Dann hat's eine Mabel gehabt, da hat's gar nicht funktioniert. Ne? Man ist natürlich sehr verhaftet, diese großen Momente rauszuholen. Wenn wir aber weitergehen, Steve Austin hat funktioniert, war aber improvisiert, war so nicht geplant. Hat funktioniert vor allem auch wegen der Charakterentwicklung, die Steve Austin durchgeführt hat. Bei einem Triple H hat's auch funktioniert, ne? Auch dann innerhalb dieses Turniers. Und dann wird's halt schon ein bisschen schwieriger. Ne? Brock Lesnar hat's noch nutzen können, aber wie du schon gesagt hast, im Grunde ist es seit, also ich gucke hier gerade die Liste durch, ne? Die ganzen, also inwiefern hat denn Gunther zum Beispiel davon profitiert? Well, Xavier Woods hatten wir auch. King Corbin hatten wir noch, darf man auch nicht vergessen.
Ja, ja.
Nein, ich finde das ganz nett, wenn man das machen würde aus Nostalgiegründen, aber das Problem ist, dass man sich dann dafür eine Geschichte überlegen müsste und du musst dann eben auch diese Show komplett drauf anpassen. Ne? Wir haben jetzt zuletzt, hatten wir sogar nur die Finals wirklich in den Events gehabt und gar keine Halbfinals mehr zum Beispiel. Ich finde, wenn du das machen würdest, könntest du vielleicht noch ein bisschen was machen, aber es ist natürlich geiler, wenn du quasi Viertelfinals, Halbfinals und Finals dabei hast. Dann hast du aber auch gleichzeitig wieder die Kollision, dass du zwei Marken quasi hast mit den Männern und den Frauen, die du unterbringen musst. Dann wird es zeitlich eng. Dann kriegen die Viertelfinals vielleicht zu wenig Zeit und dann sind die gerusht und das fühlt sich auch nicht geil an und hat keine Bedeutung. Also Es ist, glaube ich, schöne Nostalgie, weil ich glaube, wir denken da alle an den ersten zurück mit Bret Hart, was, also ersten Televised, den wir da gehabt haben, mit Bret Hart als Pay-Per-View damals. Aber ich glaube, das ist in der heutigen Zeit, funktioniert das nicht mehr. Und der King of the Ring-Title hat halt auch keinerlei große Bedeutung mehr, ne? Auch wenn Gunther dann im Nachgang noch eine Challenge ausgesprochen hat. Bei den Frauen ist es dasselbe, da muss man auch ganz klar sagen. Also es hat nicht mehr die Bedeutung und es ist im Endeffekt, ist es ja auch so ein bisschen so ein ist es so ein bisschen antiquiertes Gimmick eigentlich auch, Kai? Mal so ganz böse gesprochen?
Ja, also auch gerade mit diesem sehr, ich würde schon fast sagen, comic-esken Königsgimmick ist irgendwie aus der Zeit gefallen, wo wir so dieses echte Grittiness haben wollen. Also wir stehen auch immer noch für gute Gags, ne? Wir sind ja auch beide große Danhausen-Fans, aber also ich glaube wirklich, dieses, das ist eine Sache, die hat früher mal für große Momente gesorgt, aber es ist eben vorbei.
Ja. Und auch da ist es nicht so, als ob der King of the Ring immer das große Ding gewesen wäre. Ne? Ja. Und als ob der Sieger da immer als Main Event herausgegangen wäre und als wären da immer die großen Main Events draus entstanden. Ne? Das ist auch da so ein bisschen Verklärung. Ja, es hat das gegeben, aber ähnlich oft, also auch in den 90ern, hat es gegeben, dass da Leute dabei sind, die halt keine so große Rolle gespielt haben. Ich blicke da auch Richtung Billy Gunn zum Beispiel. Ja. Es ist schwierig, ne? Aber und seit den 2000ern ist es im Prinzip, bis auf Brock Lesnar ist es ja, und Booker T, ne? King Booker.
Oh, hell, King Booker.
Ja. William Regal war auch noch okay, aber was ist das? Nee, ist halt schwierig.
Aber auch das sind halt wieder 20 Jahre, ne? Also ja, das ist jetzt, das darf man halt auch nicht vergessen.
Ja. Das kommt eben auch noch dazu, ja. Weil wir alle alt werden. Deswegen, ich glaube, das ist halt auch wirklich was, da muss man sich halt von verabschieden, weil es halt so eine, es ist ein Teil Wrestling-Nostalgie inzwischen, diese ganze Geschichte. Und dann fragt der Falzmanni hier noch, sollte man aufgrund der vielen PLEs vielleicht wieder einen dauerhaften Brandsplit, über einen dauerhaften Brandsplit nachdenken, der auch eingehalten wird, sodass die Stories mehr Aufbau und Intensität bekommen?
Also, ich glaube nicht, dass ein Brandsplit die Sache ist, die das Booking besser macht oder PLE ist. Also gutes Booking ist eine Sache, die das Booking und Fäden besser macht. Ich glaube nicht, dass da ein Brandsplit was mit zu tun hat. Man tut ja sogar so, als hätten wir einen gewissen Brandsplit, ne, mit, oh, Gunther wechselt jetzt aber und der wechselt von Raw nach SmackDown und von SmackDown nach Raw. Also ich glaube nicht, dass das jetzt die treibende Kraft dahinter ist, Stories mehr Intensität zu geben, sondern entsprechend gutes Booking.
Ja, und ich bin ganz ehrlich, ich will auch keine Brand-Exclusive PLEs haben.
Ach Gott, bitte nicht.
Zum einen natürlich beschränkst du dich damit selber und du beschneidest dich da auch im Booking der Möglichkeiten auf eine gewisse Art und Weise. Natürlich kannst du sagen, ja, aber du baust in diese Richtung auf und hast dadurch mehr Zeit. Problem ist aber, dass du dadurch auch sehr beschränkt bist, was und limitiert bist, was den Einsatz deiner Talents angeht, ne? Und ey, das war nicht alles geil. Ich bin jetzt mit Mellor zusammen ja bei den Ruthless Reviews und wir kommen jetzt an bei den ersten Brand-exklusiven Shows. So, wir hatten den ersten SmackDown-exklusiven, wir hatten auch schon den ersten Raw-exklusiven und wir wissen, dass es auch eine ganz, ganz schlimme Zeit teilweise ist, was die Qualität der Shows angeht.
Außerdem passt auch gar nicht in den TKO, ich verkaufe mein Produkt Zyklus, ja. Weil dieses, ja, ihr wollt die Show haben, ja, ihr könnt aber jetzt nur aus dem SmackDown-Roster picken, was ihr bekommt, sondern die sagen ja auch, ja, wir wollen halt die Stars haben, ne?
Eben.
Und dann ist nicht, ja, ihr könnt aber nur die Raw-Stars haben, das ist egal, wir legen euch die Summe X hin, gibt uns alles, was wir wollen, fertig.
Ja. Deswegen, also es passt nicht mehr da rein, wäre es vielleicht in einigen Punkten schön, so, ja, vielleicht, aber zugleich war auch der Brandsplit nicht immer Gold, was glänzt. Ne? Und die Shows waren teilweise auch wirklich Kacke, die dabei rausgekommen sind. Das muss man halt ja auch nochmal sagen. So, ja, du hattest deine Höhepunkte, aber ich weiß auch, dass wir das damals nicht so geil fanden, teilweise. Also ich halte das auch wieder für so ein bisschen Verklärung. Ist halt einfach so. Ne? Manche Sachen kann man da besser aufbauen. Zugleich hast du aber sehr oft ein Ungleichgewicht gehabt zwischen den Brands, welche gut dargestellt worden ist, welche nicht. Schaut euch mal SmackDown an, nachdem es eben die SmackDown 6 nicht mehr gab und nachdem es da die Veränderung gegeben hat, wie kacke da teilweise die PLEs gewesen sind. Ja, deswegen. Ich finde Brandsplit eigentlich ein interessantes Konzept, aber ich glaube, dass es auch ja im Jahr 2026 nicht mehr funktionieren wird, weil da die Ausrichtung auch eine ganz andere ist. Passend dazu fragt der Hockstein noch, welche Phase der WWE hat euch am besten gefallen? Ganz persönlich.
Boah, also Natürlich könnte ich jetzt sagen, oh, die Attitude Era, aber
da warst du doch viel zu klein.
Ich wollte gerade sagen, da war ich halt, deswegen wäre das jetzt so eine gelogene Antwort. das ist halt, deswegen, ich würde da jetzt auch gar keine Era nennen, sondern eher so gewisse Fanzeiträume. Also, und das ist ganz stark abhängig bei mir. Ich fand halt diesen 2789er Jeff Hardy Run super geil. Einfach weil halt Fan gewesen bin, ne? Zeitgleich. Und auch da weiß ich natürlich, dass da ganz viel verklärt ist, weil da war auch vieles nicht gut, aber es ist mir egal, weil das ist in meinem Kopf anders. Das ist wie wenn PlayStation 1 Spiele in meinem Kopf besser aussehen. Diese CM Punk Zeit, 2011-12, ne? Also Summer of Punk, und auch da war nicht alles Gott, was glänzt, aber etwa hier drin ist es perfekt in meinem Herzen. dann, um mal so einen Außenseiter-Pick zu nennen, weil du hast die SmackDown 6 angesprochen, diese Zeit, als es den Brandsplit da gab, wo dann auch so Shane McMahon und Daniel Bryan SmackDown GM waren und du hattest dann so bei SmackDown irgendwie Dean Ambrose und AJ und Bray Wyatt und das war so ein Roster, wo man irgendwie dachte, ey, die haben alle Star Power nach Raw gepackt und SmackDown ist auf einmal so eine richtig geile Show geworden, falls du dich dran erinnerst. Die hatten da so einen richtig guten Lauf eine Zeit lang und um was Aktuelles zu nennen, und dann, das wären so die vier Phasen, die Zeit am Anfang, wo Triple H übernommen hat. Das war, also, so, wann war das? 22, 23? Irgendwie da so, 23, 24, keine Ahnung.
23, glaube ich.
Das war ja so für uns alle ein bisschen, das Land, wo Milch und Honig fließt, so Bloodline-Story on the peak, alles ist geil, Langzeit-Booking, alles macht Sinn. War ein gutes Jahr. Das waren, glaube ich, coole Phasen.
Ja, das war 22 sogar. SummerSlam 22, wo dann Dakota Kai mit dabei gewesen ist und solche Geschichten. Ja, also ich, wenn du mich jetzt fragen würdest, wäre es wahrscheinlich, aber auch das ist halt einfach pure Nostalgie. Ne? Bei mir ist es natürlich auch dann die Zeit der Attitude Era, ne? Wo du die WCW und die WWF damals gegeneinander gehabt hast, wo man auch, ey, ganz im Ernst, da war man Schüler. Und hatte sehr viel Zeit, um sich über solche Sachen Gedanken zu machen. Man hatte keine Sorgen. Ich fand auch die Ruthless Aggression nach wie vor gut. Ich finde diese, also gerade auch diese Zeit mit dem, oder anders formuliert, ich finde, man merkt eben auch, wie sehr die eigene Rezeption von Wrestling sich ändert, abhängig davon, in welchem Lebensrhythmus, in welchem Lebensabschnitt du gerade eben bist. Ne? Wenn du ein junger Mensch bist und du kannst wirklich da dich komplett drin ergötzen. Und das war natürlich damals noch einfacher möglich, weil du nicht gespoilert werden konntest. Da war alles irgendwie echt und neu und frisch und du hast dich auf jede Show gefreut, ist das natürlich was ganz, ganz anderes. Ne? Ich habe zum Beispiel auch gemerkt, so diese Zeit, das sage ich auch immer wieder, so diese Zeit zwischen, also Summer of Punk, den habe ich sehr bewusst wahrgenommen, aber ich habe auch genauso in der Zeit zwischen 2010, 2015, 2016 sehr vieles nur sehr nebensächlich verfolgt, weil ich dafür andere Promotions viel, viel stärker verfolgt habe, viel interessanter fand als zum Beispiel WWE. Ich habe die letzten Jahre haben mir tatsächlich viel Spaß gemacht mit der Bloodline und so, weil ich halt eben auf dieses Story-based Wrestling stehe. Abseits vom puren Wrestling, was dann auch geil sein kann. Aber für mich ist es, glaube ich, wenn du mich jetzt fragen würdest, wäre es wahrscheinlich wirklich Attitude, die Golden Years, die gehören natürlich auch mit dazu, ne, und die New Generation, weil man da einfach ein Kind gewesen ist und es war halt alles neu und anders und irgendwie unschuldig,
also magischer, ne? Also du hattest, wie du sagst, du hattest keine Verantwortung, es war so alles egal und es war wirklich dieses, oh, ich warte eigentlich nur darauf, dass ein Event ist. Also ich hab's jetzt zum Beispiel dann eher, aber so durch das Event drumherum, dass ich mich natürlich super auf den Rumble freue, weil ich dann weiß, ich fahr zu Chris und dann gucken wir das irgendwie zusammen, ist ganz funny, ne? Aber ich weiß halt noch, auch selbst als ich dann Headlock nicht gemacht habe, hatte ich auch teilweise Zeit, da habe ich mich dann zu jedem Pay-Per-View mit einem Kollegen getroffen. Wir haben das immer live geguckt, ne, und es war wirklich dieses, also so in der Woche, wo Rumble war, ne, war die ganze Zeit so geil, am Wochenende ist Rumble. So, das ist, also das klingt jetzt super traurig, aber das habe ich halt in dem Sinne nicht mehr, dass man da so drauf hinfiebert. Und also klar, weil es auch so mittlerweile so ein bisschen Standard geworden ist und auch bei uns dann auch mehr Orga drumherum ist, wo du bist so, oh, da ist Mania, boah, ist auch schon, da musst du erstmal das gucken, schnell Podcast, dann muss einmal so, ne, das ist, gehört ja auch dazu.
Ist die Headlock-Era.
So. Ja, die Headlock-Era. Aber ich habe jetzt auch nicht mehr so dieses, oh, jetzt ist WrestleMania, ich kann es gar nicht mehr erwarten. Das ist halt auch ein bisschen schade, deswegen auch da immer, deswegen verbinde ich auch so Sachen mit, ne, mit einem Jeff Hardy, mit einem CM Punk. Das Geilste ist, wenn du bei Sachen einfach Fan bist. Wenn du so einfach dumm Fan sein kannst.
Ja.
Das ist das Schönste.
Ja, deswegen. Also ich muss gerade auch an die 90er zurückdenken und von wegen, ne, da hatten wir ja nicht, wir hatten kein Network oder sonst irgendwas.
Wir hatten ja immer nichts.
Ja, ist ja wirklich so. Und da weiß ich aber immer, wenn ich dann mit meinen Eltern in Urlaub gewesen bin und ich habe dann im Vorfeld den Videorekorder gestellt oder mehrere Videorekorder gestellt, um auch die Wochenshows quasi von der WWF damals aufzunehmen. Und dann kommst du halt nach 2,5 Wochen oder so, kommst du halt dann nach Hause und hast dann irgendwie deine Challenge und deine Superstars und so gehabt und hattest dann auf einen Schlag plötzlich irgendwie so 4 Stunden Wrestling. Vollkommen ja. Irre. 4 Stunden Wrestling.
Ja, und du hast dich auch darauf gefreut. Also das war so dieses, ich kann das jetzt gucken. Und das war ja wie bei mir, als ich war da irgendwie in Griechenland im Urlaub und währenddessen war man in the Bank. Und dann hat es irgendwie nicht funktioniert, das zu gucken, wegen Rechteverteilung, dies, das, ne? Und dann ist es dann, wie es heutzutage so ist, der geht kurz auf Instagram, ja, okay, der und der hat gewonnen, alles klar, weiter. Also, das, ne, das ist dann nur noch so eine Info, die du irgendwie wahrnimmst und das warst, du fieberst da gar nicht mehr so drauf hin. Deswegen, also, jeder, der das noch hat oder noch anders hat, der soll sich das auf jeden Fall mit allen Mitteln versuchen zu erhalten.
Ja, das auf jeden Fall. Wir steigen jetzt hier so ein bisschen in die größeren Personalien ein, da haben wir einige Punkte von gehabt. Der Scorpion King hat hier eine Diskussion mit seinem Bruder gehabt, nämlich, und die Diskussion lief darauf hinaus, nämlich, wer ist größer, Seth Rollins oder Cody Rhodes? Kai, wer ist für dich größer, Seth Rollins oder Cody Rhodes?
Das Witzige ist, also, Olaf schickt mir die Fragen immer vorab, damit ich mir das schon mal durchlesen kann und mir auch Gedanken machen kann. Ich mache ja auch Vorbereitungen, also ich gebe mir richtig Mühe hier für euch. Und zwar, ich war dann so heute Morgen, also meine Vorbereitung ist, ich war im Bett und habe mir das durchgelesen. Lies mir das durch und ich bin so, so google doch einfach. Ne? Weil ich habe halt die Frage, Sinn erschließendes Lesen, ich bin sehr dumm. Und dann war ich so, keine Ahnung, guck doch nach, wer von den beiden größer ist, bis ich dann gecheckt habe, ach so, es geht um so Reactions und wer größer ist. Ah, okay, ja. Und da muss ich ganz klar sagen, bin ich auf der Seite Cody Rhodes. So, klar, Rollins natürlich so, wird alles toll mitgesungen. Aber Cody ist Face of the Company. Also Cody ist Posterboy. Also ja, Rollins ist, ne, der ist immer da, der ist souverän, der macht seinen Job und die Leute mögen den auch. Aber Cody ist auf einem anderen Level.
Gehe ich mit. Rollins hat zwar auch die Promotion hier und da getragen, aber auch nie so in der Konsequenz, wie es ein Cody gemacht hat. Und man hat auch nie so konsequent
auf
Rollins gesetzt. Was?
Hat auch nie so gut geklappt.
Genau, das meine ich ja. Ne? Das hat auch nie so funktioniert. So absolut. Ne? Auch da kommt natürlich auch so die Verletzungsanfälligkeit von ihm auch noch mit rein. Ne? Viele Verletzungen, die er sich auch über die Jahre zugezogen hat, viele Pausen. Der wird halt, das klingt jetzt auch so böse, der wird halt absolute Legendenstatus haben und hat er ja eigentlich im Endeffekt auch schon.
Ja.
Aber er ist eben, wenn du so diese Stufen hast, er ist halt so eine Stufe drunter, finde ich. Wenn du hast, ja. Du hast einen Roman, du hast einen Cody, die sind so auf einer Ebene und dann gehst du halt eine Stufe runter und sagst, da ist ein Seth Rollins.
Ja.
Ne? Und da ist vielleicht sogar noch, weiß ich nicht, Kevin Owens ist wahrscheinlich sogar noch eine Stufe tiefer zum Beispiel.
Ja, auf jeden Fall. Aber das ist für mich, das ist so dieser Bundesliga-Stürmer, der war immer da, der hat immer abgeliefert, das ist so ein Nils Petersen, so ein Claudio Pizarro oder sowas, so ein Stefan Kießling. Sowieso, ja, der ist immer da, der bringt auch seine Leistung, der macht auch seine Hütten die ganze Saison über, aber das ist jetzt nicht der Champions League Finale gewinnt. Und das war immer ein Rollins für mich, weil du hast auch gemerkt, sobald er dann on top ist, und es gab auch eine Zeit, da war ich großer Rollins-Fan, ne? Aber sobald der on top war, war ich immer recht schnell gelangweilt von ihm. Und das war so dieses Problem. Das war mehrfach, war es, als er großer Champ war und er hatte seine Momente. Der Cash-In bei Mania wird auf ewig einer der größten WWE-Momente aller Zeiten sein. Da bin ich fest von überzeugt. Aber trotzdem auch die Sache dann jetzt hier mit The Vision, die er aufgebaut hat. Und das war auch der große Moment bei Mania, er gewinnt das Triple Threat Match. Und wie schnell waren wir gelangweilt von The Vision? Und von sehr der schnell. Showeröffnung eines Seth Rollins, wo wir so waren, ach man, irgendwie besit nicht.
Es ist so. Und wie kann man so wenig Aura in Verbindung mit einem Paul Heyman haben?
Das ist wirklich geisteskrank. Also das hat sonst nur Michael McGillicuddy geschafft. Und vielleicht Ryback.
Oh ja, Ryback, der war auch ein ganz großer. Nee, also deswegen sind wir, glaube ich, uns relativ einig, was den Punkt angeht. Der Showstopper fragt hier noch, wo wir gerade bei Cody sind. Was denkt ihr, wer wird in Zukunft nach Reigns, Cody und Punk das Face of the Company werden? Wem traut ihr es zu und wen würdet ihr gerne in so einer Rolle sehen? Und daran schließe ich auch die Frage vom Falls Money an, denkt ihr, dass Obafemi in die Fußstapfen eines Brock Lesners treten kann? Und wenn ja, was darf nicht passieren, damit dieses Projekt scheitert? Ist ein Obafemi jemand für dich, der hier ein Face of the Company werden kann?
Ich glaube nicht. Ich kann es dir nicht genau sagen, warum. Ich glaube, das ist nicht dieser Clean-Cut-Guy, den du so in Interviews und sowas alles schickst. Also ich sehe auch nochmal einen Reigns und einen Cody auch anders als Face of the Company als einen CM Punk. Weil Punk auch nicht so dieser Typ ist, den du in diese Interviews schickst. Ja, das macht er mittlerweile auch natürlich mehr, ne? Aber es ist nicht dieses Clean-Cut, geleckte, amerikanische, ich sitze bei Jimmy Kimmel und wir alle lachen zusammen und guck mal meine gemachten Szene, dies, das. Das sehe ich da irgendwie mehr. Weil auch um wieder auf die Frage zu kommen von gerade, auch ein Rollins war nie auf diesem Level, wie es ein Reigns oder ein Cody zum Beispiel ist. Oder auch wie es ein Cena zum Beispiel war. Von daher tue ich mich super schwer, jemanden da rauszupicken, weil ich mir nicht sicher bin, um das zu umschiffen, würde ich einfach direkt kurz in Richtung Obafemi gehen und würde sagen, ich glaube, die WWE möchte gar nicht, dass es jemanden gibt, der auch dieses Brock Lesnar-Level erreicht, weil es soll eigentlich keinen Wrestler geben, wo es so heißt, wir sind von dir abhängig. Ihr sollt alle von uns abhängig sein. Mhm. Und bei Brock Lesnar war es ja eigentlich schon andersrum, dass es so heißt, wir brauchen den, ich mache Anführungsstriche. Ich glaube, in so eine Rolle möchte man nie wieder kommen. Oder möchte man auch niemanden kommen lassen. Also man möchte große Namen, man möchte riesige Namen haben, aber der Name soll schon auch uns brauchen und nicht andersrum.
Ich glaube, einen Brock Lesnar kriegst du halt auch nicht so einfach. Brock Lesnar hat nicht nur seinen Ruf wegbekommen, dadurch, dass er halt so ein Monster im Wrestling-Ring ist, sondern Brock Lesnar hat sehr vieles mitgebracht, was viele andere nicht haben. Und der hat auch viele Dinge gemacht, die viele andere nicht machen. Manche waren davon klug, manche waren nicht so klug, aber vor allem war der halt ein absoluter athletischer Freak. Das muss man halt mal sagen. Der war eine Nummer im Ringen, der war eine kleinere Nummer im Football zugegeben, der war aber eine Nummer bei der UFC, ist dadurch Mainstream-Sport unglaublich populär geworden. Dann kommt er zurück zur WWE, war ein ganz anderer, aber der war halt eben einfach riesengroß. Und diesen Weg musst du halt erstmal gehen und den musst du vor allem erstmal gehen können. Und das ist ja, glaube ich, der gehörige Unterschied. Kannst du innerhalb von WWE so ein Monster wieder aufbauen, wie es ein Brock Lesnar gerade in der Anfangsphase gewesen ist? Ja, aber dieser Draw, der ein Brock Lesnar wurde dann auch im späteren Verlauf und wodurch man den auch immer wieder geholt hat, das ist ja nicht durch seinen ersten WWE-Run passiert, sondern das ist dadurch passiert, dass er außerhalb von WWE überall eigentlich ein großer gewesen ist und überall Erfolg gehabt hat. Ne? Und da vor allem auch die UFC. Und dass er auch so ein unbequemer Charakter gewesen ist. Es kommt auch noch dazu, der wirkte ja real. In einer Welt voller Schauspieler, um es mal ganz plakativ auszudrücken.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Kann eine Obafemi diese Rolle ausfüllen als Monster? Ich denke schon. Aber auch da fehlt ihm halt noch ein bisschen was. Aber der kann natürlich, diese Big-Man-Aura hat der halt eben. Und das ist jetzt schon ein großer Vorteil. Aber ja, von daher wird halt eben einen anderen Weg gehen trotzdem. Und dieses Face of the Company tue ich mich echt schwer mit. Weil wir gerade so ein bisschen gesegnet sind mit vielen Faces. Roman, Cody und noch ein paar mehr. Und wenn du jetzt in die junge Garde schaust, dann musst du erstmal schauen, wie die sich entwickelt. Und da schaue ich natürlich auf so Namen wie, ja, Obafemi ist natürlich dabei, Bron Breakker ist dabei, Dominic Mysterio ist dabei, aber zugegebenermaßen sehe ich jetzt nicht in dieser großen, da ist halt eben schon schwierig abzuschätzen, ob die so eine Wandlung durchmachen. Soul Rooker ist bei den Frauen so ein Name, die man da nennen muss, ne? Aber da würde ich jetzt erstmal abwarten, was macht man mit denen? Aber ob die dann das Face werden? Bron Breakker als Face of WWE?
Ja, also ich fand eigentlich Bron Breakker ist ein guter Name, ne? Aber auch da so, ist er der Typ, den du zu Jimmy Kimmel und dies, das schicken kannst? Oder ist er dann eher der Meathead-Zerstörer und that's it? Das ist halt auch die Frage. Aber was man auch sagen muss, ne? Diese Entwicklung, die Leute jetzt durchgemacht haben. Also, das ist meine Avril Lavigne, Elvis-Verschwörungstheorie und sowas, ne? Die Leute wurden ausgetauscht. Ich bin, also Roman Reigns ist nicht die gleiche Person, wie es 2016 war. So, die haben irgendeinen anderen genommen, kannst du nicht erzählen. Dass der Typ, der einfach keine Promos halten konnte, nicht drei Sätze gerade aussprechen kann, Suffering Succotash und der irgendwie Claire, mein Rumble Entrance und sowas und dann in die Kamera guckt, kannst du mir nicht sagen, dass das Papa OTC Unlimited Aura Roman Reigns ist, ne? Also, da haben sie einen anderen genommen. Und da hätte ja auch keiner gesagt, dass es in diese Richtung geht. als wir den da gesehen haben mit seinem Big Dog und keine Ahnung was.
Und der geforste Push, den man da auch damals gehabt hat. Weißt du, wie oft haben wir darüber geschimpft? Ja, ich glaube, Ausgabe 3 von Headlock war Aufstieg und Fall des Roman Empire.
Ja, also überleg mal. Das zeigt auch, dass wir einfach keine Ahnung haben. Und auch Cody Rhodes, ne? Muss überlegen, das ist jetzt der Typ, der Main Evented eine Mania nach der anderen. Mann, der hat einfach in seinem Latexanzug da Ratschlag gemacht und hat gefaucht, weil er Stardust war. Also Wrestling, ne? Also deswegen, es ist ganz schwierig. Also prinzipiell, also da hat man jetzt auch irgendwie nicht so viel draus gemacht und der wird jetzt ja auch älter. Eine Zeit lang hätte ich jetzt auch höchstwahrscheinlich Drew McIntyre genannt. Mhm. Als jemand, der Face of the Company hätte sein können. Es ist ganz schwierig zu sagen.
Ja, deswegen. Und es macht manchmal kleine Unterschiede, manchmal machen es Gimmick-Veränderungen und da spielt eben auch das Publikum eine ganz, ganz große Rolle bei. Deswegen warten wir da mal ab. Wir gehen weiter. Deswegen, also schreibt da gerne auch eure Meinungen da gerne in die Kommentare. Wer für euch in, keine Ahnung, wer ist in 5 bis 10 Jahren da vielleicht das Face of the Company, wenn dann Cody oder so nicht mehr da sind? Ja, ist es vielleicht ein Gunther? Das fragt hier der Jonathan. Wie findet ihr die aktuelle Positionierung von Gunther nach dem Career-Killer-Gimmick? Fehlt mir gerade ein bisschen der Plan. Erst Lückenfüller für Seth Rollins, jetzt Cody. Mir fehlen aktuell Storylines für Gunther. Wie geht es euch und was könnt ihr euch für die nächste WrestleMania für ihn vorstellen?
Ich muss auch erstmal sagen, mir fehlen auch ein bisschen, oder mir fehlt der klare Plan bei einem Gunther, den man da jetzt hat. Erst war es, ja, der kämpft gegen Rey Mysterio, dann war Rey Mysterio so, ah, du Bruder, ist ganz schlecht, ich hab Knie, ne? Dann heißt es, ja, du Rey, Gunther ist verplant, und dann sagt Rey, Leute, ich bin doch fit übrigens, weil war nur ein Spaß, ich kann doch mitmachen. Das mit Rollins fand ich sogar als Lückenfüller-Ding eigentlich gar nicht verkehrt, weil es war ein gutes Match. Ne? Ja.
Und das hat's gebraucht.
Ja, das hat's definitiv gebraucht auf dieser Card. Und dass man dann jetzt auch diesen Gefallen ganz schnell auflöst, ne? Paul Heyman, der Mann der 1000 Gefallen mit hier hast du dein Match, zack, fertig. Finde ich auch ganz gut, dann ist das auch direkt zack wieder aus dem Weg. Und Gunther gegen Cody ist auch, das ist eine gute Fehde. Das ist eben auch nochmal eine Stufe über Dolph Ziggler Übergangsgegner. Da kann was draus werden, weil ein Gunther auch gefährlich sein kann. Ja, natürlich hatten wir dieses Match schon mal, aber auch da hatten wir es quasi auch auf Augenhöhe, muss man da ganz klar sagen. Deswegen, das ist hier eine Storyline, mit der kannst du was machen. Das ist auch, finde ich, relativ frisch. Das kann auch nochmal auf eine persönliche Ebene gehen, auch sogar gerne über ein Match hinaus, meiner Meinung nach. Und was danach kommt, weiß ich noch nicht, weil einfach jetzt nur zu sagen, das ist unser Mann, der retired alle x Monate jemanden, brauche ich jetzt auch nicht. Du musst ihn weiterhin gefährlich halten. Bisher hat man aber man ist mal ein bisschen ins Schlittern gekommen, bei Gunther eigentlich immer einen guten Weg gefunden. Und ich hoffe, dass man dabei bleibt.
Ja, ich glaube, den größten Fehler, den man gemacht hat, war halt eben das Match gegen Jey Uso bei WrestleMania mit dem Tap-Out. Das war halt schon ein ganz gewaltiger Katscher irgendwie in der Karriere bis jetzt. Aber ansonsten ist man da ja sehr geradlinig gegangen. Und ich glaube, dass Gunther auch da großes Vertrauen genießt, was Triple H angeht. Ich fand das, haben wir ja auch schon gesagt, dieses Booking mit Seth Rollins, auch wenn es angeblich schon länger irgendwie auf dem Tisch gelegen hat, fand ich nicht gut, aber das Match war gut, damit kann ich dann leben. Der Angriff auf Cody und jetzt dann das Titelmatch wahrscheinlich bei Clash in Italy, kann ich mit leben, auch da wieder, ne? Ich habe auch schon mal gefragt, so, ja, liegt es vielleicht daran, dass das WWE Booking Österreich und Italien vielleicht für dasselbe Land hält, kann ja sein. Aber macht man das da, um da noch ein bisschen Aufmerksamkeit zu kreieren, klar. Die große Herausforderung wird hier eben sein, ja, was machst du dann damit? Ne? Du kannst Gunther nicht dauerhaft als Career-Killer bringen, weil ansonsten Career-Killert dir das ganze Roster leer. Das geht ja auch nicht. Aber wie du schon gesagt hast, man muss ihn gefährlich halten und man muss eben auch schauen, wie du ihn nicht so viele Niederlagen fressen lässt. Und das hat man jetzt zuletzt ja auch nicht getan, muss man ja auch an der Stelle nochmal ganz klar sagen. Dass er nach dem Titel geht, ist doch vollkommen logisch. Also wenn er die Möglichkeit hat, dass der da hingeht, ist doch logisch. Nachdem er John Cena und AJ Styles retired hat, ist das der logische nächste Schritt. Also von daher. Und gegen Cody, wie gesagt, die hatten ja schon mal ihre Aufeinandertreffen. Und das sind gute Matches gewesen. Allein deswegen freue ich mich darauf, weil ich weiß, die beiden im Ring, das wird richtig stark werden. Also das wird auch ein richtig gutes Wrestling-Match in einem WWE-Ring. Und das finde ich immer gut.
Ja.
So, jetzt muss ich gerade mal schauen. Wir haben hier noch so ein paar kleinere AEW-Fragen. Generell wenig AEW-Fragen momentan. Das haben wir noch hier. Genau. Ihr wird erstmal gefragt, das ist nur so WWE AEW Fragen. Wenn The New Day bei AEW auftauchen, welches Bucks-Match wäre für euch potenziell für All In am interessantesten? TLC mit den Bucks, Cope und Cage und FTR oder einfach nur Bucks gegen New Day? Was würdest du dir da wünschen, Kai? Weil es heißt ja auch hinter den Kulissen, dass man bei AEW schon an Kofi und Xavier bzw. Austin Creed dran sein soll, dass man die haben möchte, dass auch viele Stimmen dran sind. Also, was würdest du dir gerne sehen wollen?
Ich finde es erstmal gut, dass es auch einfach ein Wenn ist. Also es ist quasi nur eine Frage der Zeit, nicht mal ein Fall, sondern so, es ist nur, wann tauchen sie auf? Und es ist die langweilige Antwort, aber ich sag, ich will beides. Also ich möchte.
Aber es geht ja um All In. Es geht um All In. Die können nicht doppelt gegeneinander catchen.
Bei All In möchte ich erst Bucks gegen New Day. Weil, also, ich möchte als allererstes dieses Einzel-Dream-Match.
Ja.
Und danach möchte ich aber auch da, deswegen meine ich das, danach möchte ich, dass du alles mitnimmst. Ne? Ich möchte New Day gegen Cobb und Cage. Ich möchte New Day gegen FTR ohne, guck mal, die rasieren sich den Rücken. Also, es waren zwar die Usos, aber, also, ne, ohne Quatsch-Storyline. Darum ging es mir eigentlich. Ich möchte auch dann ein TLC-Match. Also, ich möchte New Day wieder in einer geilen Tag-Team-Division sehen.
Ja.
Weil die können das. Also, die können super unterhaltsam sein, die sind aber auch gute Tag-Team-Wrestler. Das darf man nicht vergessen.
Ja.
Und deswegen ist mein erstes Match ganz plain basic Bucks gegen New Day. Und danach,
genau das. Aber bin ich komplett bei dir.
Alles.
Ja. Und ich finde den Punkt, den du gerade angesprochen hast, eigentlich fast mit am wichtigsten. Ne? Lass die mal gutes Tag-Team-Wrestling wieder bestreiten. Lange Matches, nicht nur Standard, sondern lass die mal wieder sich austoben. Ne? Für ein paar Jahre, solange wie sie Bock haben. Und deswegen, erstmal langsam einsteigen, die kommen in die Company, sagen, hey, hier, ne, wir sind das größte Tag-Team aller Zeiten. Und dann kommen die Bucks raus und sagen, nee, liebe Jungs, das sind wir. Und dann kommen auf einmal, dann lässt du die gegeneinander catchen. Und vielleicht streust du da auf dem Weg dahin schon so die ersten Krumen Richtung Cope und Cage, die dann auch sagen, Moment, wir sind vielleicht auch das beste Tag-Team aller Zeiten. Und dann kommt FTR noch dazu und sagt, ja, wir aber auch. Und dann kannst du diese Fehde einfach sehr, sehr schön erweitern. Und müssen wir erstmal gucken, was bei Double or Nothing passiert, ne? Weil wir wissen, wenn da Cope und Cage verlieren, dann dürfen sie nicht mehr zusammen catchen. Also mal sehen. Aber deswegen einfach alles. Einfach alles mitnehmen. Wenn du die kriegst, musst du das alles machen. Geht halt nicht an einem Abend, aber da kannst du auch wirklich was Gutes.
Würde ich aber auch nehmen. Mach, lass sie im Opener catchen in der Mitte nochmal und Main Event gibt's dann auch. Und dann wollen wir einmal direkt munter durch die Tag Team Card, um zu zeigen, Tag Team Wrestling kann doch was.
Das hat ja der Laszlos hier gefragt, ne? Welchen Main Event würdet ihr bei All In gerne sehen? Was passiert da?
Ist es nicht dieses Will Ospreay holt sich den AW Belt?
Genau. Ich glaube, das wäre halt auch mein Approach an die ganze Geschichte. Also ich rechne jetzt für Double or Nothing damit, dass sich MJF den Belt zurückholt von Darby Allin.
Keine Glatze bekommt.
Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Das war zu teuer.
War da schon extra in der Türkei, deswegen kann das jetzt nicht abrasieren.
Genau. Und ich würde dann gerne MJF gegen Will Ospreay sehen vor der heimischen Crowd und dann eben den Augenblick. Aber davor halt auch noch eine geile Show einfach. Das wäre so mein Pick. Willst du was ergänzen?
Nee, ich hab ja gesagt, Will Ospreay, du hast es einfach nur zu Ende erklärt.
Okay.
Du bist einfach nur auf meinen Bandwagon gehoppt und hast meine Idee mitgenommen.
Der Jonathan fragt hier noch, ihr wart ja bei Einführung der Frauen mit Card Belts bei der WWE sehr skeptisch. Wie findet ihr bisherige Entwicklung und wo gibt es Verbesserungspotenzial, Kai? Also die US Championship und IC Championship der Frauen.
US Championship überall. Also, das ist mit der schlecht gebuckteste Belt in der WWE. Also, wir reden jetzt mal nicht von Speed Title oder sowas alles, ne? Damit machst du was, weil der ist auch präsent, der wechselt auch immer mal wieder den Träger. Aber im Endeffekt machst du damit gar nichts. Also, Julia trägt noch ein bisschen spazieren. Klar, Chelsea Green, das fand ich eigentlich ganz cool, dass sie ihn gewonnen hat, aber auch dann links und rechts irgendwie wieder Titel verloren und nicht lang gehalten und auch in so 10-Sekunden-Matches. Yo, jetzt hat das Ding ja Tiffany Stratton, damit sie halt auch ein Belt tragen kann. Aber den Frauen-US-Belt finde ich wirklich grottig gebuckt. IC-Belt macht man schon deutlich mehr richtig, gerade so in diese Richtung mit Lyra Valkyria und Becky Lynch, obwohl man auch jetzt davon so ein bisschen weggegangen ist. Aber ich glaube, auch jetzt kann man wieder also generell, dass Becky häufig dieser Berg ist, den du erklimmen musst, um dann ein bisschen anzukommen. Das hat dann eine Lyra Valkyria dann teilweise gemacht und versucht. Das machen sie jetzt auch wieder mit einer Sol Ruka zum Beispiel. Ich glaube, dass man den Frauen-IC-Belt relativ gut so als Stepping Stone benutzt.
Ja, und das hat zwei Gründe. Man hat auf der einen Seite da einen bekannten Namen mit drin, nämlich Becky Lynch. Ja. Und auf der anderen Seite haben wir Stories. Ne? Du hast Stories. Du hast eine Story mit Lyra Valkyria gehabt auf dem Weg dahin. Ne? Ja. Deren gemeinsame Vergangenheit. Und danach hast du die Geschichte mit einer AJ Lee gehabt auch noch mit dabei. Und dadurch fühlt sich für mich der IC-Belt größer an, bedeutend und wertvoller als der US Championship. Weil, also das klingt jetzt total zynisch, aber ich kann dir jetzt nicht eine große Story erzählen, die wir hier gehabt hätten dazwischen. Es fühlt sich immer so an, als ob man dann einfach mal hier so den Belt halt wechseln lässt, damit du den Moment hast. Aber so wirklich, also eine Chelsea Green ist da wahrscheinlich die einzige Story und das liegt aber daran, weil sie Chelsea Green ist. Aber alles andere ist doch totale Nebensache.
Ja, deswegen, das ist es halt genau.
Und wenn du mich fragst, was ist Verbesserungspotenzial, schreib da auch Geschichten für. Du hast bei SmackDown diesen blöden Belt und du schaffst es nicht, irgendwelche Charaktere da drum aufzubauen und da eine ernsthafte Geschichte drum zu erzählen. Und das ist der größte Nachteil. Bei Raw mit dem IC-Belt hat man es zumindest teilweise geschafft. War auch nicht alles Gold, aber trotzdem hat man es da geschafft. Also von daher, ja, deswegen das Stories. Mach den Gürtel wertig, indem man nicht einfach nur wechselt und irgendwie mal verteidigt wird, sondern indem darum wirklich gefädet wird. Dadurch gewinnt ein Belt an Relevanz. Und dann fragt Thomas der Zweite hier noch, woran liegt es, dass Britt Baker seit fast anderthalb Jahren nicht mehr bei WWE aufgetreten ist? Zu nah bei CM Punk, glaube ich nicht. Zu schlecht geworden, glaube ich auch nicht. Lebensschwerpunkt Zahnarztpraxis, glaube ich auch nicht. Schwanger, kein Bock, was auch immer. Nee. Ich weiß nicht. Ich glaube, sie ist da einfach vielleicht ein bisschen in Ungnade gefallen. Ich habe auch mitbekommen, dass sie, es scheint ja da auch hier und da nicht ganz so einfach Backstage zu sein. Ich glaube auch, dass da persönliche Geschichten noch mit dabei sind. Trennung von ihrem Partner, kam ja auch noch dazwischen.
Adam Cole.
Genau. Und vielleicht auch wirklich keine Pläne, keine Priorität. Also von daher.
Ja, also wir wissen ja auch nur das, was Dirt Sheets vermuten und die wissen es ja auch nicht.
Ja, deswegen, also von daher, ich glaube, das ist irgendwo so ein Mittelding, dann sagt ein Tony Khan, ne, wir haben keine Pläne. Ich glaube aber, wenn man sie jetzt unbedingt zurück haben wollen würde, man könnte mit ihr große Geschichten erzählen. Würde man es machen, ja. Aber anscheinend liegen da gerade die Prioritäten auf anderen. Ganz einfach.
Ja.
Ich glaube nicht, dass es zu schlecht ist, ne, weil das spielt eigentlich jetzt nicht so die entscheidende Rolle, gerade im Wrestling, wenn du da Money draus ziehen kannst, dann spielt es nicht die Rolle, ob ihr jetzt 5-Star-Match abliefert, sondern ob da Geld zu machen ist. Deswegen, ich glaube eher, das hat was Backstage-Geschichten zu tun, die wir nicht kennen und nicht an die Öffentlichkeit geraten sind. Der Hawkshaw fragt hier noch, das ist eher eine Frage für mich und die restlichen Fragen eigentlich auch. Nämlich, findet ihr auch, dass der Neustart der WCW im Jahr 2000 unter Vince Russo und Eric Bischoff ihr endgültig storytechnisch den Rest gegeben hat? Ja, also, die war schon ziemlich am Boden und das hat es nicht besser gemacht. Sagen wir es einfach mal so. Gegen Ende ist es dann wieder ein bisschen besser geworden. Finde ich zumindest dann so Ende 2000, Anfang 2001 hat man dann ein paar Sachen probiert. Aber ich glaube, das Ding war schon viel, viel früher einfach hier untergegangen und so. Deswegen. Wir haben einen schönen Podcast gemacht zum Untergang der WCW. Am besten da mal reinhören. Und dann haben wir hier noch so drei kleine Fragen zum Thema Verträge und so. Der Ultimate Warrior fragt hier per Discord, wie erhält bzw. wann erhält ein Vertragswrestler eigentlich seine Bezahlung? Am Anfang des Vertrages, am Ende oder immer monatlich? So wie ich das mitbekommen habe, ich weiß nicht, Kai, hast du mal nachgeschaut, hast du irgendwas gelesen, weißt du da was? Ansonsten,
also ich vermute einfach mal monatlich, weil am Anfang macht ja keinen Sinn, sonst könntest du sie ja nicht mittendrin rausschmeißen. Ne? Also
man muss pragmatisch denken.
Ja, am Ende, das macht dir vom Leben her keinen Sinn, so nach dem Motto, ja hier ist dein Vertrag, in 4 Jahren kriegst du Geld, viel Spaß. Deswegen ist monatlich das Einzige, was Sinn macht, würde ich sagen.
Ja, es gibt da unterschiedliche Aussagen, ne? Also sehr oft, teilweise ist es sogar zweiwöchentlich und teilweise ist es dann monatlich, ne? Aber es wird nie was komplett im Voraus gezahlt, aber es wird auch nie was komplett am Ende bezahlt, ne? Dazu gibt's
ja, du siehst ja auch immer diese Royalty-Checks, die manchmal irgendwelche Legends posten oder sowas, die auch noch irgendwie hinzukommen, die ja nochmal so ein bisschen abseits sind, also.
Genau, wollte ich gerade sagen, es gibt noch diese Bonuszahlungen quasi und die kommen entweder quartalsweise und auch oder auch jährlich teilweise erst. Ich glaube, so Royalty-Checks, also für irgendwelche Legenden, ich glaube, das kommt tatsächlich jährlich. einmal. Aber also von daher, das ist wie bei einem normalen Angestellten, glaube ich, einfach auch. Ne? Und ich weiß nicht genau, wie es dann ist, zum Beispiel mit Merchandise-Prozenten, die man dann da bekommt oder irgendwelchen Sonderdeals. Da gibt es, glaube ich, dann keine Regelmäßigkeit. Aber ich denke, dass die halt auch einfach ein monatliches Gehalt, also ihr Fixgehalt, was sie haben, dass sie das einfach da auf dem Konto haben werden, jeden Monat. Die haben ja auch laufende Kosten, das darf man auch nicht vergessen. Und die müssen ja sogar noch teilweise Hotel und
müssen ja alles Autos selber zahlen.
Und sowas selber zahlen. Wenn du sagst, nee, du kriegst erst dein Geld erst in 2 Jahren. Ja, schade. Na, guck mal. Und dann gibt's hier noch so ein bisschen was Classic-mäßiges. Hat der Michael uns per fragen@headlock.de angeschrieben und er schreibt, wie waren denn damals die Regeln bei den früheren Pay-Per-View-Ausstrahlungen? Man musste ja immer unter 3 Stunden bleiben. WrestleMania dann klar 4 Stunden. Hätte jede weitere Show zusätzliche Kosten nach sich gezogen. Und das ist tatsächlich eine ganz interessante Geschichte. Also zum einen war dieses 3-Stunden-Modell relativ typisch. Ich habe das auch mal so ein bisschen recherchiert. Zum anderen hast du aber tatsächlich, wenn du längere Shows produziert hast, hast du höhere Kosten gehabt, weil du ja noch einen gewissen Teil an die Pay-Per-View-Provider zahlen musstest. Und das heißt, mit einer Stunde mehr bist du quasi eine Preisstufe hochgegangen, sozusagen. Also es ist nicht direkt, dass du automatisch mehr zahlst, aber indirekt, weil du mehr Geld für die Verbreitungskosten hast, höhere Gebühren für die Pay-Per-View-Carrier auch. Und oft wird das dann eben wieder damit reingeholt, dass es eben auch für den Kunden teurer geworden ist. Also von daher, es war keine feste Regel, aber es war eben so ein Punkt, wie soll man sagen, aus Kosten für die Company und die Kosten, die du dann weitergibst an deinen Kunden. Und dann musst du halt schon überlegen, also da durftest du nicht einfach überziehen. Das ging halt da nicht so spontan, weil da die Slots einfach fest vergeben waren. Du musst es vorher anmelden, so lang ist das. Und daran muss ich auch halten. Ansonsten hat man es ja mal bei der WCW, wo einfach der Saft abgestellt worden ist, weil sie überzogen haben. Und deswegen, das musst du halt dann vorher überlegen. Und dann war die Frage hier noch, und ist es wahr, dass wirklich nur die Hälfte der Einnahmen an die Companies ging? So, ja, teilweise sogar noch ein bisschen weniger. Das war einfach so. Weil du da eben diese Zwischenhändler zwischen gehabt hast, ne? Du hattest dann die Kabelanbieter oder auch die Satellitenanbieter, du hattest die Pay-Per-View-Distributoren, technische Infrastruktur und so. Und deswegen ist nur ein Teil davon an die Company weitergegeben worden. Deswegen dieser Split von 50%. Ist so Pi mal Daumen. Also manchmal ist es auch weniger, manchmal ist es mehr. Hängt auch von den Ländern ab, von den Verträgen und so weiter und so fort. Eventgröße. Aber das ist eine gute Hausmarke gewesen damals. So, da sind wir durch hier, Kai, oder? Haben wir alles? Oder habe ich irgendwas übersehen?
Nicht. Wir sagen, wir haben alles abgehakt. Es ist alles abgerotet in unserer Liste.
So, sehr gut. Dann sind wir an der Stelle durch. Sind hier bei einer feinen, bisschen mehr als einer Stunde gelandet. Das ist doch super. Und ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Nächste Woche haben wir natürlich zum einen, werden wir dann im Magazin über die aktuellen Sachen sprechen. Wir werden auch dann die Preview zu AEW Double or Nothing natürlich haben für Supporter. Und die Woche drauf haben wir dann auch die Review dazu. Und kommenden Sonntag werden wir uns noch was überlegen, was wir damit einbauen können, weil dann natürlich auch noch Saturday Night's Main Event haben. Und dann machen wir schon ein bisschen Classic-Content hier auf dem Main-Feed. Und was das Thema ist, das wissen wir noch nicht, das überlegen wir uns noch. So, aber wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Ich sag Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.